Diese Folge wird unterstützt von Meirinkan Europa und dem Kakushinkai-Dojo in Koblenz. Du interessierst dich für die Welt der Samurai? Besonders für die traditionelle japanische Schwertkunst Meirin Mugai Ryoyai Do Kenpo? Du suchst ein Dojo, das diese faszinierende Disziplin unterrichtet, aber findest nichts in deiner Nähe? Oder möchtest selbst ein Dojo gründen, um das Wissen weiterzugeben, das Generationen von Schwertkämpfern geprägt hat? Meirin Mugai Ryoyai Do Europa begleitet dich auf diesem Weg. Mit ihrem umfassenden Online-Kursprogramm erlernst du nicht nur präzise Techniken und fundiertes Wissen, sondern tauchst auch tief in die Philosophie dieser einzigartigen Kunst ein. Ob Anfänger oder erfahrener Budoka, hier findet jeder seinen Platz. Das Kakushinkai Dojo Koblenz unter der Leitung von Mario Clercy Sensei wurde von Shikaoka Soke Tokyo zum Honbu Dojo des Meirin Kan Europa ernannt. Als europäisches Zentrum für diese traditionsreiche Schwertkunst bietet es dir die Möglichkeit, direkt mit japanischen Lehrern zu trainieren, sowohl in Deutschland als auch in Japan. Prüfungen werden durch anerkannte Zertifikate aus Japan bestätigt und haben weltweit ihre Gültigkeit. Gemeinsam bringt er die Kunst des Meirin Mugai Ryoyai Do in ganz Europa voran. Wenn du bereit bist, deinen Weg zu beginnen, dann schau mal auf www.meirinkan.eu und www.mugai-rio.net vorbei. Meirin Mugai Ryoyai Do Europa. Tradition, Gemeinschaft und moderne Unterstützung für deine Kampfkunstreise. Und wer weiß, vielleicht irgendwann sitzt du mal genau da und erzählst uns von deiner Reise.
You are now about to witness the strength of fight knowledge.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. In der heutigen Folge geht es um die Musik in der Kampfkunst und im Kampfsport. Ich hatte mir vor einiger Zeit mal Gedanken gemacht, welche Kampfkünste oder welche Kampfsportarten es gibt, wo man die Musik, wo Musik überhaupt eine sehr große Rolle spielt und die überhaupt nicht wegzudenken ist aus diesen Kampfkünsten, aus diesen Kampfsportarten. Und in der Folge mit Thorsten Klangwart, da haben wir in einem kurzen Segment über die Musik im Muay Thai gesprochen, hat mich das nochmal so ein bisschen, ja, nachdenklich stimmen lassen, warum es zum Beispiel in Deutschland in wenigen oder in fast kaum Muay Thai-Vereinen oder Muay Thai-Schulen diese Live-Musik gibt oder gerade bei Wettbewerben, warum da Musik immer vom Band abgespielt wird und. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe über einen längeren Zeitraum ein bisschen recherchiert, gerade was Silat angeht, gerade was Muay Thai angeht, gerade was diese Instrumente und Musik angeht. Und diese Folge wird die Musik in der Kampfkunst, im Kampfsport behandeln. Was für Instrumente werden dort genutzt? Haben diese Instrumente irgendeinen kulturellen Background? Welchen kulturellen Background? Wie wichtig sind sie für diese Kampfkunst oder für diese Kampfsportart? Haben diese Instrumente irgendeine spirituelle Bedeutung, Zeremonien und? Und das habe ich mit dieser Folge gemacht. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich habe sie nicht zu lang werden lassen, kurz und knackig, mit ein wenig Prise Humor, wie ihr es gewohnt seid. Und ich hoffe, sie ist unterhaltsam. Schreibt es mal unten in den Kommentaren, ob sie euch gefallen hat, ob ich einen Fehler drin habe. Kritik, Lob, wie immer, alles gern gewünscht. Deswegen viel Spaß mit der jetzigen Folge Musik im Kampfsport, in der Kampfkunst. Und ich wünsche euch, egal wo und wann ihr diese Folge hört, / seht, sehr viel Erfolg in dem, was ihr tut und viel Spaß. Haut rein. Musik und Kampf. Auf den ersten Blick scheint das nicht zusammenzupassen. Aber wenn man genauer hinsieht, wird klar, Rhythmus und Klang sind oft das unsichtbare Rückgrat einiger Disziplinen. Sie koordinieren Bewegung, steigern die Konzentration und tragen Geschichten aus Jahrhunderten. Ich war so 13 oder 14, als ich an einem Karate-Wettbewerb teilgenommen habe. Ich saß in einer Halle an der Wand mit meinem Sony Walkman in der Hand, Kopfhörer auf und hörte Musik. Die Musik ballerte und ich war total motiviert. Als ich dann an der Reihe war, machte ich mich bereit für den Kampfrichter und nahm die Kopfhörer ab. Und wie auf Knopfdruck war die Motivation im Keller. Warum? Die Mucke hat gefehlt. Wie wichtig Musik für mich ist, wurde mir damals klar. Musik und Rhythmus sind seit jeher ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Kultur. Und das gilt ebenso für die Kampfkunst. Bereits in der Frühzeit der Menschen, vor Tausenden von Jahren, haben Menschen begonnen, Klänge und Rhythmen zu erzeugen, um Gefühle auszudrücken, Gemeinschaft zu stärken oder Rituale durchzuführen. Es ist schwierig, ein genaues Datum zu nennen, wann in der Menschheit die ersten Musikklänge ertönten. Aber die ältesten bekannten Musikinstrumente sind etwa 40.000 Jahre alt. Insgesamt kann man sagen, dass Musik seit sehr langer Zeit ein wichtiger Teil der menschlichen Kultur ist. Um jetzt den Bezug zur Kampfkunst zu ziehen, gehen wir sehr weit zurück in die ersten Kriege der Menschheit. Früher wurden große Feldzüge mit Trommeln und Trompeten angeführt und es wurde in Hörnern geblasen, um den Angriff einzuleiten. Azteken setzten die sogenannten Todespfeifen ein. Auch die Wikinger bliesen in Hörner, um ihre Gegner in Angst und Schrecken zu versetzen. Musik wurde auch taktisch genutzt. Es wurden Trommeln und Fanfaren eingesetzt, auch um sich zu formieren und über laute Signale die Armeen in großen Schlachten taktische Anweisungen zu geben. Wer darüber ein wenig mehr erfahren möchte, den empfehle ich das Buch Sun Tzu, Die Kunst des Krieges. Da schreibt Sun Tzu im Kapitel 7 über die Kunst des Manövrierens und die Verwirrung und Täuschung des Gegners durch akustische Angriffe und Signale. Das Buch ist übrigens neben dem Buch der Fünf Ringe ein weiteres Muss, was man mindestens einmal im Leben gelesen haben muss. Tut's euch an. Es ist nicht dick, es ist wirklich sehr dünn und es ist verdammt wichtig. Egal, ob du es für den Kampf nutzt, ob du es für die Taktik nutzt oder sogar fürs private Leben. Strategie und Taktik werden dort unglaublich gut beschrieben. Mal eine kleine Empfehlung von mir auf diesem Wege. Ne? Denkt mal drüber nach, wenn ihr nächstes Mal in der Buchhandlung seid und die Autobiografie von Markus Söder in den Händen hält. Denkt mal drüber nach. Gibt geilere Bücher. In dieser Folge wollen wir in die faszinierende Welt der Kampfkunst eintauchen und ihre oft unterschätzte Begleiterin, die Musik, erkunden. Wir werden die historischen Klänge und Rhythmen im Kampf erkunden, Studien über die Verbindung zu Musik und Kampf und die Entwicklung bis zur Neuzeit des Kampfsports betrachten. Von den Klängen der Pichawa im Muay Thai, der Musik im Silat bis zum Bedimbau der Capoeira. Von historischen Ursprüngen bis zur modernen Trainingsumgebung. Wir betrachten, wie Musik Kämpfer motiviert, fokussiert und inspiriert. Die Musik im Muay Thai, bekannt als Sarama, ist ein lebendiger Bestandteil dieser Kampfkunst. Tief verwurzelt in thailändischer Kultur, Spiritualität und Tradition. Kampfsportler kennen es. Ein Muay Thai-Kämpfer betritt den Ring, begleitet von den schrägen Klängen der Pichawa. Für jeden Muay Thai-Fan oder Thai-Kämpfer gar nicht wegzudenken und völlig normal. Wir sprachen schon in Folge 211 mit Thorsten Klangwart über diese kulturelle Vielfalt und wie wichtig die Musik im Muay Thai wirklich ist. Muay Thai ist ja auch ziemlich bekannt, was so Musik angeht.
Absolut.
Ne?
Eins miteinander verbunden, das gehört eigentlich
zusammen. Ja, gehört dazu.
Die passen ihre Musik an das Tempo des Kampfes an. Ne? Je hektischer, je schneller der Kampf wird, desto schneller wird die Musik.
Aber diese Tonhöhen rauf und runter, das ist ja variabel,
halt,
oder?
Das ist halt so, wenn du jetzt Flamenco-Musik hörst, genau. Und dann hörst du da Jazz. Das ist unterschiedlich. Ne? Das ist halt kulturell geprägt.
Ja, genau.
Aber der Unterschied ist beispielsweise jetzt nochmal auch zum Waikru und Ramuai. Die Musik beim Waikru ist eher getragen, eher sphärisch, wenn du noch mal reinhörst. Ne?
Es gibt langsamer Song, ein bisschen.
Langsamer und
längere Töne.
Längere Töne, ja, lang gespielt, sphärisch. Da ist es eher, wie soll ich sagen, entspannt und eher vielleicht fokussierend. Mhm. Beim Kampf nachher.
Dann geht's los.
Wie der Chris gerade schon sagte, in der Regel hast du bei den großen Veranstaltungen Live-Musik, in Europa wahrscheinlich weniger.
Weniger,
ne? Ja. Also das ist meistens vom Band. Aber da wird die Musik bestimmt den Rhythmus des Kampfes. Also das heißt, wenn du jetzt Kämpfer hast, Chris hat es ja gerade gesagt, die ersten Runden sind manchmal so ein bisschen eingrooven. Ne? Das hat was auch mit Bewegung zu tun. Mhm. Ne? Du rufst dich ein, ne? Bist im Rhythmus. Dann muss ja, jeder weiß, Rhythmus brechen gehört ja auch mit zum Kampf. Ne? Du spielst dich ineinander ein und wenn die Kämpfer zu gelangweilt sind oder sich zu ruhig verhalten, dann wird die Musik ein bisschen treibender. Ne? Und
so wie das Publikum dann, ne? Dass sie die anfeuern.
Genau, genau. Bisschen anfeuern, bisschen dafür sorgen, dass es weitergeht. Motivierend.
Diese Rama-Musik wird gespielt von einem Ensemble namens Pichava. Dieses kleine Orchester besteht aus drei Hauptinstrumenten. Der Pi, einer Oboe mit einem durchdringenden, fast hypnotischen Klang. Den Klongkek, einer Doppeltrommel, die den Puls des Kampfes vorgibt, und den Ching, kleinen Becken, die für präzise Akzente sorgen. Klongkek klingt doch irgendwie wie so eine Charaktere aus Star Wars. Weißt du, so Star Wars Teil 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Wenn Luke da in den Jabbas Palast da so rein stolziert und so im Hintergrund sitzt da so ein Typ und das ist Klongkek. Zurück zur Musik. Diese Sarama-Musik ist live, dynamisch und passt sich dem Kampf an. Die Musiker beobachten die Kämpfer und steigern das Tempo, wenn die Action intensiver wird. Sie ist nicht nur Begleitung, sondern ein Rhythmus, der die Bewegung der Kämpfer lenkt und die Atmosphäre elektrisiert. Kämpferinnen und Kämpfer ziehen die Energie aus der Musik, dem Rhythmus und den Tönen. Aber lass uns mal ein bisschen tiefer in die Instrumente eintauchen. Wo kommen sie her? Wo werden sie hergestellt? Was ist die Bedeutung? Gibt es eventuell Rituale bei der Erschaffung dieser Instrumente? Die Pi, auch Pichava genannt, ist eine Art Rohrblattinstrument, das an die indische Chennai erinnert und vermutlich über Handelsrouten aus Indien nach Thailand kam. Sie wird traditionell aus Hartholz wie Palisander oder Bambus gefertigt. Mit einem Metallmundstück und einem Schilfrohr, das den charakteristischen Klang erzeugt. Die Herstellung ist eine Kunst für sich. Handwerker, oft in kleinen Werkstätten in Nordthailand wie Chiang Mai, arbeiten mit großer Sorgfalt, da jedes Instrument perfekt klingen muss. Manche Handwerker führen Rituale durch, wie das Segnen des Holzes, vor der Bearbeitung, um dem Instrument spirituelle Kraft zu verleihen. Es gibt sogar Geschichten, dass bestimmte Pi-Instrumente nach ihrer Fertigung im Tempel geweiht werden, um sie mit positiver Energie zu füllen. Die Klongkek-Trommeln, eine weitere Säule des Ensembles, bestehen aus einem hohlen Holzrahmen, der mit Tierhaut, oft von Kühen und Büffeln, bespannt ist. Sie werden in Dörfern oder von spezialisierten Trommelbauern in Bangkok hergestellt. Die Herstellung kann Tage oder Wochen dauern, da die Haut in einem aufwendigen Prozess gespannt und gestimmt wird. Da würde mich mal interessieren, ob in Thailand auch Leute wirklich zu so Instrumentenbauern gehen und dann fragen, habt ihr auch vegane Klongkack-Trommeln? Und jetzt mal kurz ein kleiner Seitenhieb von mir. Trommeln mit synthetischer Haut klingen einfach scheiße. Auch hier sind Rituale keine Seltenheit. Manche Trommelbauer opfern kleine Gaben wie Reis oder Blumen, um die Geister der Tiere zu ehren, deren Haut verwendet wird. Diese Trommeln werden als Herzschlag des Kampfes betrachtet. Und ihre tiefe, resonante Klangqualität ist entscheidend, um die Energie im Stadion zu steigern. Die Ching, kleine Bronzen- und Kupferbecken, sind vielleicht die einfachsten Instrumente, aber ihre Rolle ist enorm. Sie werden von Schmieden in Thailand handgefertigt, oft in traditionellen Metallwerkstätten. Ihr klarer, durchdringender Ton markiert den Rhythmus und hält das Ensemble zusammen. Anders als die Pi oder Klongkak sind sie selten mit komplexen Ritualen verbunden. Aber sie werden vor großen Kämpfen oft gereinigt oder gesegnet, um ihre Klarheit und spirituelle Reinheit zu gewährleisten. Wer sind die Menschen, die diese Instrumente zum Leben erwecken? Im Muay Thai sind die Musiker genauso wichtig wie die Kämpfer. Sie sind keine bloßen Begleiter, sondern aktive Teilnehmer, die die Energie des Kampfes lenken. Viele dieser Musiker sind in Thailand professionelle oder halbprofessionelle Künstler, die sich auf traditionelle Musik spezialisiert haben. Manche haben eine Ausbildung in thailändischer Volksmusik, wie der Mor Lam oder Luk Thung. Und spielen auch bei anderen kulturellen Veranstaltungen wie Tempelfesten oder Hochzeiten. Das Spielen beim Muay Thai ist jedoch eine besondere Kunst, da es Improvisation und ein Gespür für den Kampfverlauf erfordert. Interessant ist, dass einige Musiker tatsächlich ehemalige Muay Thai-Kämpfer sind. Nach ihrer aktiven Karriere wechseln sie manchmal in die Musik, weil sie die Atmosphäre eines Stadions kennen und den Rhythmus des Kampfes intuitiv verstehen. Besonders das Spielen der Pi erfordert jahrelanges Training, da die Musiker eine Technik namens Zirkularatmung nutzen, um einen ununterbrochenen Ton zu erzeugen. In den großen Muay Thai-Zentren wie Bangkok oder Chiang Mai gibt es jedoch Musiker, die fast ausschließlich für Kämpfe engagiert werden, besonders in berühmten Stadien wie dem Lumpini oder dem Raja Damnan. Die spirituelle Dimension der Musik darf nicht unterschätzt werden. Wie die Instrumente selbst werden auch die Musiker oft in Rituale einbezogen. Diese Rituale stärken ihren Glauben, dass ihre Musik nicht nur den Kampf beeinflusst, sondern auch Schutz und Glück für die Kämpfer bringt. Einige Musiker sprechen vor jedem Auftritt ein kleines Gebet, um die Geister um Inspiration zu bitten. Ein Zeichen, wie tief die Spiritualität in dieser Kunst verankert ist. Ein zentraler Moment, in dem die Sarama-Musik glänzt, ist das Wai Kru, ein traditionelles Ritual vor jedem Kampf. Hierbei ehren die Kämpfer ihre Lehrer, Familien, ihr Gym und die Geister des Muay Thai durch anmutige, tanzartige Bewegung. Jede Bewegung ist durchdacht und die Musik gibt den Takt vor, fast wie ein Gespräch zwischen Kämpfer und den unsichtbaren Kräften. Die Sarama-Musik beeinflusst aber nicht nur die Rituale, sondern auch die Kämpfer selbst. Ihr repetitiver, hypnotischer Klang versetzt sie in einen Zustand höchster Konzentration, fast wie in einer Trance. Sie hilft, Ängste zu überwinden und sich auf den Moment zu fokussieren. Gleichzeitig feuert sie das Publikum an und schafft eine einzigartige Atmosphäre, die Muay Thai so unverwechselbar macht. Wir bleiben in Asien, aber reisen weiter nach Malaysia. Silat, die traditionelle Kampfkunst, die nicht nur Kampf, sondern auch Kultur und Spiritualität atmet. Die Musik, die Silat begleitet, ist ein zentraler Teil dieser Welt und sie zieht dich sofort rein. Du hörst Instrumente, die tief in der malaiischen Kultur verwurzelt sind. Große Gongs, die den Rhythmus setzen, Kendang-Trommeln, die mit schnellen Schlägen die Energie steigern, Saron-Metallophone, die melodische Muster liefern, die schrille Serunai, ein Blasinstrument mit nasalen Tönen, und Rebana-Handtrommeln, die in Gruppen für mitreißende Beats sorgen. Diese Klänge sind kein Zufall. Sie spiegeln die Bewegung des Silat, mal fließend und tänzerisch, mal schnell und kraftvoll. Die Melodien basieren auf alten Tonskalen wie Pelok oder Slendro, die in der malaiischen Musik typisch sind. Sie können vielleicht ungewohnt klingen, weil sie weniger auf Harmonien, sondern mehr auf zyklische Rhythmen setzen. Bei zeremoniellen Vorführungen wie Hochzeiten oder Initiationsriten sind die Klänge langsam und bedächtig, fast wie eine Meditation. Bei Kämpfen oder intensiven Training treiben schnelle Rhythmen die Kämpfer an, synchronisieren die Schritte und schärfen das Timing. Aber die Musik ist mehr als nur Begleitung. Sie hat eine tiefe, spirituelle Bedeutung. In der malaiischen Kultur, geprägt von Animismus, Islam und lokalen Traditionen, glaubt man, dass die Klänge der Instrumente, besonders Gong und Serunai, die Kämpfer mit der Natur, den Ahnen oder spirituellen Kräften verbinden. Oh, und das finde ich mega geil. So, auf sowas stehe ich echt. Auf sowas fahre ich echt ab. Ich hoffe, ihr auch. Weiter geht's. Vor einem Kampf können die Rhythmen helfen, Ängste zu überwinden und Kämpfer in einen fokussierten, fast tranceartigen Zustand zu gleiten. Oft hört man auch Gesänge oder islamische Gebete, die die Musik ergänzen, um Schutz zu erbitten oder mentale Stärke zu fördern. Diese Rituale sind besonders in ländlichen Silat-Schulen lebendig, wo die Musik Teil eines größeren spirituellen Rahmens ist. Wer spielt diese Instrumente? Meistens sind es keine Silat-Kämpfer selbst, sondern Musiker, die in der traditionellen malaiischen Musik ausgebildet sind. In Malaysia engagieren Silat-Schulen oder Veranstalter lokale Ensemble Bands. Im Training selbst, etwa in einem Dojo in Malaysia, hört man die Musik nicht immer live. Viele Schulen nutzen aufgezeichnete Tracks mit Kendang- oder Gamelan-Rhythmen, besonders wenn sie choreografierte Formen wie Selat Seni üben. Und ich finde, das ist der Unterschied zur Muay Thai. Natürlich gibt es auch eine Menge Muay Thai-Schulen, gerade hier in Deutschland oder Europa, die Musik vom Band ablaufen lassen. Aber, so wie wir jetzt gelernt haben, passt sich ja die Musik den Rhythmen und der Energie und des Kampfes an. Und ich finde, wenn ein Rhythmus vorgegeben ist, dann kannst du dich schlecht noch so ein bisschen steigern. Wir kommen gegen Ende dieser Folge dazu, was diese Energie mit einem macht. Und das ist extrem spannend, weil ich diese Energie damals selbst kennengelernt habe und derzeit auch selber beim Training mitbekomme. Deswegen stempelt das nicht irgendwie ab mit einem müden Lächeln. Das ist extrem wichtig. In ländlichen Gegenden kommen manchmal Musiker für besondere Trainingssitzungen, etwa vor Wettkämpfen, zusammen. Bei großen Veranstaltungen oder Wettbewerben ist live gespielte Musik Standard. Dort sorgen professionelle Ensemble-Bands für die richtige Atmosphäre, die die Kämpfer antreibt. Die Instrumente selbst tragen im malaiischen Raum eine große Bedeutung. Der Gong symbolisiert Macht und Harmonie. Die Kendang steht für Energie und Leben. Die Serunai wird mit spiritueller Intensität verbunden. Sie alle sind Teil der Gamelan-Tradition. Über 1000 Jahre alt ist und ihre Wurzeln in der indigenen und hinduistischen, buddhistischen Geschichte Südostasiens hat, später durch islamische Einflüsse bereichert. Für Silat ist diese Musik ein Erzähler. Sie unterstreicht die Geschichte der Bewegung, gibt ihnen Seele und verbindet die Kämpfer mit der tiefen kulturellen Geschichte der malaiischen Welt. Also wenn du nächstes Mal Silat siehst, hör genau hin. Die Musik erzählt dir genauso viel wie die Kämpfer selbst.
Der war gut, ne?
Kam mir jetzt so. Also so spontan. Den lasse ich drin, den Satz. Der ist gut. Hm. Kennt ihr diesen Klang? Was verbindet ihr damit? Das ist Tai Chi. Eine jahrhundertalte Kampfkunst, die Körper, Geist und Seele in Einklang bringt. Viele denken als erstes, wenn sie Tai Chi hören, an einen ruhigen Park in China, früh am Morgen, wo alte Menschen sich in fließenden Bewegungen üben. Pff, shame on you, ey. Nein, im Ernst. Habe ich auch im Kopf gehabt. Die Musik im Tai Chi ist mehr als nur Hintergrund. Sie ist ein Werkzeug, das die Bewegung lenkt, den Geist beruhigt und Praktizierende mit einer jahrtausendalten Tradition verbindet. Die Musik, die Tai Chi begleitet, ist ein Schlüssel, um diese Harmonie zu spüren, und sie nimmt euch mit auf eine Reise in die Welt der inneren Ruhe. Die typischen Instrumente, die du hörst, stammen aus der reichen Tradition Chinas. Da ist die Eru, eine zweiseitige Geige, deren weiche, melancholische Töne dein Herz berühren. Die Pipa, eine Art Laute, fügt zarte, perlende Melodien hinzu. Die Xiao oder Dizi, Bambusflöten, bringen klare, meditative Klänge, die an einen sanften Wind erinnern. Manchmal hörst du auch Gugin, eine siebenseitige Zither, deren tiefe, resonante Töne eine fast mystische Atmosphäre schaffen. Diese Instrumente sind nicht nur Klang, sondern ein Ausdruck der chinesischen Kultur. Tief verwurzelt im Taoismus und der Idee des Gleichgewichts von Yin und Yang. Meine damalige Zahnärztin hatte das damals 24/7 über die Lautsprecher in der Praxis laufen. Das war so angenehm, dass ich da auf dem Stuhl eingepennt bin. Wirklich wahr. True story. Die Melodien im Tai Chi sind meist langsam, fließend und basieren auf pentatonischen Skalen, die dir ein Gefühl von Ruhe und Einfachheit vermitteln. Sie sind so gestaltet, dass sie deine Bewegung unterstützen. Jede Drehung, jeder Schritt im Tai Chi, ich glaube, ich passe mal meine Stimme der Musik an. Jede Drehung, jeder Schritt im Tai Chi scheint mit dem Rhythmus der Musik zu verschmelzen. Bei langsamen Formen wie der beliebten Yang-Stil-Form helfen die sanften Klänge, deine Atmung zu vertiefen und deinen Geist zu beruhigen. Mucke erinnert mich echt an meine Zahnärztin. Ne? Die ist aber schon in Rente. Bei dynamischeren Übungen wie der Cheng-Stil-Form können die Rhythmen etwas schneller sein, um die Energie zu lenken. Die Musik hat im Tai Chi eine starke spirituelle Dimension. In der traditionellen chinesischen Medizin geht es um das Qi. Oder sagt man Qi? Qi, Qi, ihr wisst, was ich meine. Die Lebensenergie, die durch deinen Körper fließt. Die Klänge der Eru und der Gugin sollen dieses Qi harmonisieren, dich mit der Natur verbinden und deinen Geist in einen meditativen Zustand versetzen. Manche Schulen glauben, dass die Musik dich mit dem Tao, dem universellen Weg, in Einklang bringt, wie es die taoistische Philosophie lehrt. Vor einer Übung können die Töne helfen, Stress loszulassen, dich auf Bewegung zu konzentrieren, fast wie ein Ritual, das dich auf die Praxis vorbereitet. In manchen Gruppen gibt es sogar gesungene Mantras oder leise Chants, die die spirituelle Tiefe verstärken und dich an die Wurzeln des Tai Chi im Daoismus erinnern. Die Instrumente selbst sind im chinesischen Raum von großer Bedeutung. Die Gugin etwa gilt als das Instrument der Weisen und war in der Antike ein Symbol für Gelehrsamkeit und Spiritualität. Die Eru wird oft mit Emotion und der menschlichen Stimme verglichen, während die Xiao die Natur und Freiheit verkörpert. Im Tai Chi helfen diese Klänge, die Prinzipien der Kampfkunst zu unterstreichen. Weich statt hart, fließend statt starr. Ihre Wurzeln reichen bis in die Han-Dynastie 206 vor Christus zurück, als Musik schon in daoistischen Ritualen genutzt wurde, um Harmonie zu schaffen. Wer spielt diese Musik? In der Regel sind es keine Tai Chi-Praktizierenden selbst, sondern Musiker, die in der traditionellen chinesischen Musik geschult sind. In China oder auch in westlichen Tai Chi-Schulen werden oft professionelle Ensemble-Bands oder Solokünstler engagiert, die mit Instrumenten wie der Eru oder Pipa die passende Atmosphäre schaffen. In kleineren traditionellen Gruppen können es auch Mitglieder der Gemeinschaft sein, die diese Instrumente spielen, um die Verbindung zur Kultur zu stärken. Bei großen Veranstaltungen wie Tai Chi-Vorführungen oder Wettbewerben ist live gespielte Musik üblich, um die Bewegung der Praktizierenden zu untermalen und das Publikum zu fesseln. Und jetzt muss ich mal kurz einen kleinen Cut machen. Jetzt würde ich mich mal wirklich interessieren, die Leute, die jetzt wirklich modernen Kampfsport trainieren, in Anführungszeichen, sagen wir mal so wie MMA oder vielleicht Boxen, fehlt euch nicht so dieses Traditionelle, dieser Bezug zu solchen mystischen, spirituellen Sachen? Ganz offen gefragt. Schreibt es mal in den Kommentaren, würde mich wirklich interessieren, ob ich einer der wenigen bin, der das total abfeiert. Oder ihr seid ehrlich und sagt, ja, wäre schon geil, aber es ist halt so, wie es ist. Ist ja auch okay. Ihr gehört ja auch dazu. Ihr seid ja auch ganz wichtig. Hm? Im Alltagstraining, etwa in einem Tai-Chi-Studio oder in einem Park in China, hörst du oft keine Live-Musik. Viele Lehrer nutzen aufgezeichnete Tracks mit traditioneller chinesischer Musik oder moderner Entspannungsmusik, die die gleichen, ruhigen, fließenden Qualitäten hat. In manchen Fällen, besonders in westlichen Kursen, wird sogar ganz ohne Musik geübt, um sich auf die Stille und die eigene Atmung zu konzentrieren. Studien zeigen, dass Musik beim Tai Chi hilft, Stress abzubauen und die Konzentration zu fördern, aber nicht zwingend nötig ist. Du kannst Tai Chi auch in einer lauten Umgebung üben, wie auf einer Baustelle, und trotzdem innere Ruhe finden. In China ist es jedoch üblich, bei öffentlichen Übungen in Parks oder bei besonderen Anlässen wie Tempelfesten Musik einzusetzen, um die meditative Stimmung zu verstärken. Boy, oh boy. Jetzt bekomme ich aber nach so viel Gelaber echt Durst. Ich glaube, ich gönne mir mal ein Caipirinha, Meister der Überleitung. Pack die Badehose ein, denn jetzt geht's nach Brasilien. Genau genommen nach Bahia, dem Geburtsort und der Heimat der Capoeira. Den Wink mit Caipirinha und Capoeira habt ihr geschnallt, oder? Ne? Also, ist jetzt nochmal einen kleinen Seitenhieb an die die mir pausenlos diese Bilder schicken von Caipirinha und Capoeira und den Unterschied. I get it.
Es ist aber nicht mehr lustig. Es nervt. Ey, und jetzt stellt euch bitte Folgendes vor. Du läufst durch die Straßen Brasiliens und hörst auf einmal plötzlich diese Töne. Da bekomme ich jedes Mal Gänsehaut. Ohne Scheiß. Das übrigens war mein erster Kontakt mit der Capoeira in Brasilien 1999. Drauf geschissen, ob sich das kitschig anhört oder nicht, aber diese Klänge haben nach mir gerufen. Und das ist die Magie, von der ich gesprochen habe. In der afro-brasilianischen Kultur redet man von Axé. Es macht was mit dir. Es löst was in dir aus. Ohne Scheiß. Deswegen kann ich so relaten, wenn Muay Thai-Kämpfer bei einem Wettbewerb gepusht werden von dieser Musik. Und das ist das, was ich schade finde, was viele im modernen Kampfsport vielleicht nie erfahren werden. Es sei denn, sie kommen ursprünglich aus dem Muay Thai oder aus dem Silat oder vielleicht sogar aus der Capoeira. Dieser Sound löst was in dir aus. Manche bekommen dies durch den Sound von Trommeln, andere durch eine E-Gitarre bei einem geilen Riff und ich durch den Bedimbau. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass nach 11 Jahren Pause der Bedimbau und die Capoeira erneut nach mir riefen. Und diesmal habe ich geantwortet. Ich habe sogar an der Innenseite meines Oberarms den Bedimbau damals tätowiert, Anfang 2000. Weil das Ding mir so viel bedeutet und so viel Kraft gibt, es ist unglaublich. Ich kann es wirklich nicht anders beschreiben. Aber das Teil ist mir echt wichtig. Lasst mich raten, wenn ihr als erstes Capoeira hört, kommt in euer Erbsengehirn das erste Wort Tanz. Der sogenannte Tanzkampf. Darauf gehen wir aber heute nicht ein. Das habe ich schon in Folge 191 ausführlich getan. Also wer mehr darüber erfahren will, hört sich im Anschluss Folge 191 an. Würde mich persönlich übrigens sehr freuen, so einige Vorteile aus einigen Köpfen zu streichen. Also wer es noch nicht getan hat, es schadet nicht. Tut euch den Gefallen. Um eins festzuhalten, Musik ist das Herz der Capoeira. Deshalb erlernt jeder Capoeirista das Spielen und Singen im Laufe seiner Capoeira-Karriere. Es ist ein enorm wichtiger Bestandteil dieser Kultur. Die Musik gibt nicht nur den Rhythmus, die Energie und die Richtung für das Spiel in der Horda, dem Kreis der Capoeiristas, vor. Sie erzählt Geschichten, erzählt von Kämpferinnen und Kämpfern von vor über 400 Jahren. Die Musik in der Capoeira wird von der Bateria gespielt, einem Ensemble aus einer Band traditioneller Instrumente. Das zentrale Instrument ist der Bedimbau, ein Musikbogen aus einem Holzstab. Der sogenannte Verga, bespannt mit einem Metalldraht, dem Arami, und einem hohlen Kürbis, der Cabaça, als Resonanzkörper. Gespielt wird er mit einem Holzstab, der Baqueta, und einer Münze oder einem Stein, dem sogenannten Dobrão, während ein Korb mit Samen, dem Cachixi, den Klang ergänzt. Das Biriba-Holz wächst in Brasilien. Mein damaliger Meister erklärte mir, dass traditionelle Biriba-Holz zur Mitternacht geerntet werden soll. Was aber regionale Mythen sind. Es gibt keinen Beweis, dass andere Schulen, Regionen das ebenfalls machen. Ein Capoeirista muss in der Lage sein, ein Bedimbau selbst herstellen zu können. Zu spannen und natürlich auch zu spielen. Es gibt 3 Typen. Gunga, der tiefe Ton. Medio und Viola, die Höhentöne, die in dieser Reihenfolge in der Horda zu spielen beginnen. Die Atabaki, eine konische Handtrommel, liefert den Grundrhythmus, während Pandeiros, sogenannte Schellentamburine, dem Agogô, ein zweitöniges Glockenspiel, und dem Heko-Heko, einem Streichbrett, die Klangvielfalt bereichern. Diese Instrumente werden oft handgefertigt, wobei traditionelle Materialien wie Holz, Tierhäute und Metall verwendet werden, um Authentizität zu bewahren. Die Musik in der Capoeira ist tief spirituell verwurzelt, inspiriert von afrikanischen Traditionen. Vor der Horda knien Capoeiristas oft vor dem Bedimbau, um Respekt gegenüber dem Instrument und den spirituellen Kräften zu zeigen, die mit ihm verbunden sind. Die Musik erzeugt Axé, eine positive Energie, die die Spieler in der Horda antreibt und eine Verbindung zur Geschichte und den Vorfahren schafft. Und hier muss ich mal einen kurzen Break machen. In der Folge mit Thorsten Klangbart haben wir kurz über dieses Thema gesprochen. Wie wichtig diese Energie überhaupt ist. Sie treibt dich an, sie macht was mit dir. Sie löst was in dir aus, was du vorher nie für möglich gehalten hast. Sie umgibt dich, sie durchdringt uns, sie verbindet die Galaxie. Das war's übrigens Star Wars. Finde ich, hat jetzt hier reingepasst. Aber ein bisschen Wahrheit steckt da schon drin. Jetzt mal zu den Texten. Lieder wie die Ladainha, ein klagendes Sololied zu Beginn der Horda, ähneln einem Gebet und ehren oft Maestres, die Herkunft oder kulturelle Werte. In der Capoeira Angola wird die Ladainha häufig gesungen, während in der Capoeira Regional, die übrigens entwickelt von Mestre Bimba, oft die Chula, ein Loblied, verwendet wird. Die Lieder sind auf Portugiesisch und folgen einem Call-and-Response-Prinzip. Ein Vorsänger stimmt ein Lied an und der Kreis der Capoeiristas antwortet mit einem Refrain, den sogenannten Corridos. Der Rhythmus, also der sogenannte Talkie, bestimmt das Tempo und die Art des Spiels. Langsam und spielerisch, zum Beispiel Angola, oder schnell und aggressiv, zum Beispiel São Bento Grande. Die Texte erzählen Geschichten aus der Capoeira-Geschichte, vom Leben, fordern zum Kämpfen oder ruhigen Spiel auf und kommentieren das Geschehen in der Horda. Neue Lieder entstehen ständig, doch traditionelle Lieder bleiben zentral. Die Musik ist untrennbar mit der Capoeira verbunden und dient als Werkzeug zur Tarnung, kulturellen Bewahrung und spirituellen Verbindung. Sie ermöglicht es, die Geschichte der versklavten Afrikaner weiterzugeben und ihre Widerstandskraft zu ehren. Instrumente und Gesang fördern Gemeinschaft, indem alle Capoeiristas, ob spielend, singend oder klatschend, aktiv teilnehmen. In der Horda beeinflusst die Musik das Verhalten der Spieler, indem sie Tempo und Stil vorgeben. Weitere Tänze wie Makulele, also ein Tanz mit Macheten, oder der Samba de Horda sind musikalisch mit Capoeira verwandt und teilen ähnliche Wurzeln. Das Erlernen der Instrumente ist für Capoeiristas genauso wichtig wie die Kampftechniken, wobei jeder selbst entscheidet, ob der Fokus mehr auf Musik oder Sport liegt. Die Musik in der Capoeira ist mehr als Begleitung. Sie ist das Rückgrat, das Tradition, Spiritualität und Gemeinschaft vereint und verleiht der Kunst ihre einzigartige Energie und Tiefe. Und diese Energie kann man schlecht in Worte fassen. Musik ist für diese Kampfsportarten unverzichtbar. Klar, funktionieren sie auch ohne Musik, aber traditionelle Klänge und Rhythmen bewirken, dass du dich findest. Sie treiben dich an, wie der 12. Mann beim Fußball. Nicht umsonst siehst du im Fitnessstudio Menschen mit Kopfhörern trainieren. Eine Studie von der University of London 2015 fand heraus, dass Musik mit 120 bis 140 Schlägen pro Minute, wie viele Kampfsport-Playlists, die Herzfrequenz steigert und die Wahrnehmung und Anstrengung senkt. Plötzlich fühlt sich ein Tritt nicht mehr so schwer an. Das erklärt, warum MMA-Kämpfer wie John Jones oft so Hip-Hop-Songs trainieren. Einige Songs pushen den Adrenalinspiegel. Im Geistigen passiert auch was. Eine Untersuchung im British Journal of Psychology 2010 zeigt, dass Musik Stress reduziert und die Konzentration fördert. Bei langsamen Tai-Chi-Übungen mit Flötenmusik sinkt der Cortisolspiegel, während schnelle Rhythmen im Boxen Dopamin freisetzen, unser Belohnungshormon. Ich kann nur für die Capoeira sprechen. Die Musik lässt dich alles vergessen. Du bist im Flow. So muss Training sein. So muss Sport sein. So muss unser Kampfsport, so muss unsere Kampfkunst sein. Die Sorgen im Alltag vergessen, abschalten, den Cortisolspiegel senken. Auszeit nehmen, nimm dir Zeit für dich. Arbeite an dir, an deinen Fähigkeiten, egal ob mental oder physisch. Nimm dir Zeit für dich selber. Das Leben ist zu schnell. Der war gut, ne? Kam jetzt auch ganz spontan, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hole ich mir jetzt mal auf die Schulter für. Von den Trommeln der Shaolin über die Bilimbau der Capoeira bis zur Sarama des Muay Thai. Musik und Kampfkunst sind ein perfektes Duo. Sie erzählen Geschichten von Kultur und Widerstand, steuern Bewegung und heben den Geist. Ob im historischen Dojo oder der modernen Trainingshalle. Der Rhythmus bleibt ein universeller Begleiter. Was meint ihr? Habt ihr eine Playlist, die euch beim Training hilft? Teilt sie mit uns und schreibt sie mal in die Kommentare. Was ist euer Song? Was ist eure Kampfkunst? Was ist eure Musik, die euch antreibt? Bis dahin, findet euren Takt und Rhythmus und bleibt dran. Peace, God.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.